Deutschlandfunk Kultur. Religionen. Mit Christopher Ricke.
Am Ewigkeitssonntag geht es um das, was danach kommt. Nach dem Sterben. Früher war das manchmal sogar die Hochzeit. Die Kunsthistorikerin Silvia Müller-Pfeifruck.
Die Hochzeit war offensichtlich über Jahrhunderte hinweg ein so wichtiger, zentraler Punkt im Leben, dass man also auch einem Toten diese Hochzeit noch im Tode gewährt hat. Auch aus Angst davor, dass dieser Verstorbene vielleicht wiederkommt, Unruhe stiftet, weil er diesen wichtigsten Moment in seinem Leben nicht erlebt hat. Ist im christlichen Bereich dann natürlich transformiert worden in die Himmelshochzeit der Seele mit dem Bräutigam Christus.
Aber natürlich nicht nur im Christentum. Religiöse Menschen wissen, da kommt noch was. Oder sie hoffen es zumindest. Wer schon mal bei einer gottlosen, bei einer atheistischen Beerdigung war, der weiß, was zum Beispiel eine christliche Beerdigung wert ist. Da geht es dann nicht nur um Rückschau und Abschied, da bringt der Jenseitsglauben ein bisschen Licht in die Trauer. Im besten Fall trifft man den Verstorbenen ja dann in der Ewigkeit wieder. Ist aber tatsächlich auch theologisch alles gar nicht so einfach. Ich spreche mit dem Theologieprofessor Bernhard Lang. Er hat unter anderem das Buch geschrieben »Himmel, Hölle, Paradies«. Jenseitswelten von der Antike bis heute. Herr Lang, spüren Sie auch diesen Unterschied zwischen einer Beerdigung mit und einer ohne Jenseitsglauben?
Ja, sehr oft, besonders in den Vereinigten Staaten.
Und was erleben Sie da?
Da erlebt man besonders auf, die Natur wird rekurriert, die Natur, die sich erneuert, die Menschheit erneuert sich, die Familie erneuert sich. Es wird der Gedanke eines Fortlebens der Familie, der Menschheit, des Volkes im Diesseits beschworen. Während auf christlicher Seite habe ich in Amerika besonders bei den Swedenborgianern erlebt, wie ganz der Blick auf das Jenseits, das weitergehende Leben angerufen wird.
Diese grundsätzliche Idee, dass danach dem Tod doch noch irgendwas kommen sollte, muss oder darf, diese grundsätzliche Idee ist ja uralt. Seit wie vielen Jahrtausenden gehen wir Menschen davon aus? Schon immer?
Eigentlich schon immer. Es erschließt sich ja der christliche Jenseitsglaube überhaupt nicht aus der Bibel, sondern speist sich aus viel älteren Vorstellungen, die dem Christentum eher aus der griechischen, der hellenistischen Kultur zugeflossen sind.
Da war es aber ein bisschen anders. Da hatten die Götter ja Zugang zur irdischen Welt, also mit Zeus und dem Olymp. Mit der Erde und mit dem Hades? Oder ist das alles miteinander verwandt?
Das ist alles miteinander verwandt. Im Grunde genommen kann man sagen, die Christen haben nur ein bisschen umgemodelt, aber das Grundmuster des antiken griechischen Jenseitsglaubens beibehalten. Also mit Himmel und Hölle. Selbst eine Zwischenreichsvorstellung, wo die Seele gereinigt wird, findet sich bei den Griechen und Römern.
Und wenn wir uns jetzt die abrahamitischen Religionen anschauen, da gibt es ja auch unterschiedliche Himmels- und auch Unterwelten. Was verbindet diese Religionen? Was ist ähnlich?
Also ähnlich ist vor allem der Himmelsglaube, der allerdings bei den alten Semiten, bei den Hebräern im Alten Testament für eine ganz kleine Gruppe zunächst vorbehalten war, nämlich für eine bestimmte Priestergruppe, die die Idee hatte, so wie sie im Diesseits schon mit Gott im Tempeldienst verbunden sind, werden sie im Jenseits auch mit Gott verbunden sein, während die gewöhnliche Bevölkerung in einer Unterwelt landet und dort ihre Existenz nach dem Tod verdämmert.
Ist aber nicht mit dem Höllenbild zu vergleichen.
Das ist nicht mit dem Höllenbild gleichzusetzen. Die Hölle ist im Christentum eine Importware aus der griechischen Kultur.
Die Jenseitsvorstellungen mit Himmel und Hölle, mit Zwischenwelt, mit Fegfeuer, mit Purgatorium, diese Jenseitsvorstellungen haben sich ja in den letzten Jahrzehnten doch ziemlich verändert, zumindest im Christentum. Also wenn ich mal dran denke, Ihr vor 35 Jahren verstorbener Kollege Karl Rahner, der sprach von der Hoffnung, dass niemand verworfen ist, dass auf die Reue die Gnade folgt, dass es eine Erlösung gibt. Wenn ich das zu Ende denke, dann muss die Hölle ja inzwischen leer sein.
Die Hölle ist eigentlich aus der Theologie längst ausgewandert.
Wo ist sie hin?
Sie ist einfach verschwunden und kaum jemand hat es gemerkt.
Bis jetzt haben wir ja über das Jenseits als angenommene Tatsache gesprochen oder als begründete Hoffnung. Aber man kann natürlich auch dran zweifeln, selbst als gläubiger Mensch. Wie sieht es denn da aus? Gibt es diese gläubigen Jenseitsbestreiter?
Gläubige Jenseitsbestreiter sind unter den Theologen in großer Zahl zu finden. Ich führe eine Liste. Ich bin selber noch nicht auf dieser Liste, aber die Liste wird ständig länger. Es bekennen sich derzeit immer mehr evangelische wie katholische Theologen zu dem Satz, dass es, wie Rilke sagt, kein Jenseitswarten und kein Schauen nach drüben gibt.
Wenn Sie Rilke zitieren, dann zitiere ich mal Heinrich Heine. Ich denke, Doktor, es gehört eine beträchtliche Portion Eitelkeit und Anmaßung dazu, nachdem wir schon so viel Gutes und Schönes auf dieser Erde genossen, noch obendrein vom lieben Gott die Unsterblichkeit zu verlangen. Ist das ein Verlangen?
Ich glaube, es ist in unser Herz eingeschrieben, dieses Verlangen. Aber dieses Heine-Zitat wird doch von manchen Theologen angerufen und sie sagen, die Theologie war bisher nicht bescheiden genug. Sie hat der Sprache des Herzens zu viel Raum gegeben und die Dramatik des Lebens geht mit dem Tod zu Ende. Dieser Meinung waren führende Theologen und der von Ihnen genannte Karl Rahner war eigentlich auch dieser Ansicht, jedenfalls in seinen theologischen Schriften, dass mit dem Tod das Leben aus ist und wir kein zweites hinter dem Tod zu erwarten haben. Er zitiert in diesem Fall sogar Ludwig Feuerbach, indem er sagt, es gibt keinen Pferdewechsel.
Im Volksglauben war das ja mal alles anders. Da gab es einen festen Glauben, da wurde viel auch ins Jenseits verschoben, Belohnung, auch Bestrafung. Aber wie gesagt, das ändert sich. Wie sehen denn da die Zahlen aus? Wie viele Katholiken sagen eigentlich noch, ja, es gibt ein Leben nach dem Tod? Und wie unterscheiden sie sich von nicht kirchlich Gebundenen?
Es gab eine Umfrage zu Beginn dieses Jahres und da sagten 40% der Deutschen, ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Davon immerhin 53% der Katholiken sagen ja, etwas weniger die Protestanten, 51% und 25% der Konfessionslosen in Deutschland sagen auch ja. Aber das ist doch eine verschwindend geringe Zahl in einem Land, das einmal ganz stark traditionell christlich geprägt war.
Gibt diese Umfrage auch etwas über die verschiedenen Altersgruppen her? Also glauben junge Menschen weniger an ein Leben nach dem Tod als alte?
Junge Menschen scheinen sich relativ wenig Gedanken zu machen und auch eher zu einer Bejahung zu neigen. Aber das hat mich selber sehr überrascht. Je älter die Menschen sind, umso weniger scheinen sie an ein Leben nach dem Tod zu glauben. Also kontraintuitiv, wir würden eigentlich das Gegenteil erwarten.
Ja, ist überrascht. Wenn wir mal in die Wissenschaft gehen, also vielleicht hilft die uns ja. Da gibt es ja Sachen wie die Quantentheorie, die Stringtheorie, die dunkle Energie im Kosmos. Das lese ich immer mit großem Interesse, ohne es wirklich zu verstehen. Erst diese Woche gab es Berichte über Gammablitze. Also das ist tatsächlich weit außerhalb meiner Vorstellungskraft. Und das sagen die Christen ja auch. Das Göttliche ist weit außerhalb deiner Vorstellungskraft. Auch wenn ich es nicht verstehe. Ich finde dieses Universum so großartig, auch in sich so logisch, dass ich da wirklich gerne an einen Schöpfer glaube und ehrlich gesagt auch hoffe, dass es da irgendwo so einen kleinen Winkel gibt, jenseits von Zeit und Raum, wo meine Seele doch Platz findet. Kann ich Sie nicht locken, da mitzugehen?
Es geht sicher nichts verloren. Charles Hartshorne, der amerikanische Philosoph, hat aus diesem Satz, es geht nichts verloren, eine Art Gottesbeweis geschmiedet, indem er sagt, das menschliche Leben ist eigentlich ein Ereignis oder eine Kette von Ereignissen. Diese Kette geht zu Ende, aber das Ganze ist nicht ungeschehen. Und es kann im Universum nicht ungeschehen gemacht werden. Also muss es ein Subjekt geben, das sich daran erinnert, an dieses Ereignis ewig erinnert. Das nenne ich Gott.
Gut, dann sind wir jetzt im 21. Jahrhundert tatsächlich jenseits von den klassischen Vorstellungen von Himmel, Hölle und Paradies. Ich habe meinen Kindern schon mal gesagt, trotzdem, wenn es mal mit mir so weit ist, dass ich gegangen bin, dann wünsche ich mir österliche Lieder. Dann darf es auch um Auferstehung gehen. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie das bei Ihnen einst sein soll?
Also ich würde mir das auch wünschen, aber das besagt nicht, dass ich im Verstand nun genau ableiten könnte, warum ein Jenseitswarten und ein Schau nach drüben vielleicht doch sinnvoll ist in der gegenwärtigen Theologie, so wie sie an den deutschen Universitäten gelehrt wird, findet man wenig Unterstützung über ein Jenseitswarten und ein Schau nach drüben.
Sie argumentieren jetzt über den Kopf. Was sagt Ihr Herz?
Mein Herz schlägt auf der Seite der Tradition, die mit einem Fortleben des Menschen in irgendeiner Weise rechnet. Und so leicht lässt sich so etwas nicht aus dem Herzen vertreiben. Ich glaube, dass unsere Zeit besonders dadurch gekennzeichnet ist, dass es diesen Zwiespalt gibt. Einerseits das Gefühl, das an der Tradition hängt, das man verstehen kann, und andererseits die Ratio, der Verstand, der sagt, da ist nichts mehr. Wir können nichts nachweisen. Wir haben nicht die Mittel, irgendwie in ein Jenseits zu blicken. Und die Evidenz, die dafür vielleicht angeführt werden kann, ist die Esoterik. Die Esoterik ist die romantische Phase, die auf die Aufklärung unserer Zeit kommt. Und hier müssten wir uns in die dunklen Welten der Esoterik begeben, wenn wir nach Evidenz suchen, also in ein problematisches Gebiet.
Der Theologe Bernhard Lange hat unter anderem das Buch geschrieben Himmel, Hölle, Paradies, Jenseitswelten von der Antike bis heute. Vielen Dank.
Danke sehr.
Der Glaube ans Jenseits hat in den letzten Generationen ziemlich nachgelassen. Wie stark er aber früher einmal war, das zeigt ein alter Brauch. Wenn da jemand früh verstarb, so früh, dass er oder sie unverheiratet waren, wurde die Hochzeit ins Jenseits verlegt. Da bekamen die Toten dann Totenkronen aufgesetzt und das war ein Zeichen für eine symbolische Ersatzheirat mit Gott im Himmel. Es gibt nicht mehr allzu viele von diesen Totenkronen, aber es gibt sie noch. Peter Kaiser hat einige in der evangelischen St. Marienkirche in Bernau gefunden.
Das sind die ältesten auf jeden Fall, diese vier, die hier über uns sind. Die sind für vier junge Männer. Und dann gibt es eine einzige für eine junge Frau und das ist diese hier. Die Krone ist Auguste Luise Amalie Böttcher gewidmet. Sie starb am 1. Oktober 1851, nachmittags 5 Uhr, mit 18 Jahren, einem Monat und 9 Tagen an Nervenfieber.
Dann reckt sich die Küsterin Barbara Klopp hoch zur Totenkrone der Jungfrau Böttcher. Der bewusst schattig stehende gläserne Kronenkasten steht in der 500 Jahre alten St. Marienkirche in Bernau. Das hinter den dunklen Glasscheiben ausgestellte Gebinde aus ausgeblichenen, einst weißen Papierblumenbändern und Schleifen ist matt und in sich beinahe zusammengefallen. Daneben steht ein ähnlicher Kronenkasten. Er ist Gottlob Friedrich Epphardt gewidmet, einem 24-jährigen Barbiergesellen, der im Jahr 1796 an hitzigem Nervenfieber starb. Diese Totenkronen waren bis in die Neuzeit üblich. Man beehrte damit unverheiratet Verstorbene.
Und zwar wurde das Begräbnis unverheiratet Verstorbener als Ersatzhochzeit begangen. Und die Totenkrone wurde sowohl männlichen als auch weiblichen Geschlechts als Ersatz für die entbehrte Brautkrone gewidmet, als Hinweis auf ihre Jungfräulichkeit und letzten Endes als Vorwegnahme der Krone des ewigen Lebens.
Silvia Müller-Pfeifrug ist Kunsthistorikerin und hat im Jahr 2008 hier in der Bernauer St. Marienkirche eine Ausstellung zu den Totenkronen kuratiert. Totenkronen, sagt sie, sind nicht nur überkonfessionell, sondern...
Die Totenhochzeit ist etwas, was sozusagen kulturell noch eine Schicht tiefer liegt. Und die ist nämlich in sehr, sehr vielen Kulturen nachweisbar. Bei den Moslems, bei den Juden. Jetzt habe ich einen Hinweis bekommen, dass auch in China dieser Brauch bekannt ist.
Manche schauert es, wenn sie die ausgestellten 5 Totenkronen betrachten und sich mittels der Schautafeln in die Hintergründe einlesen.
Die Hochzeit war offensichtlich über Jahrhunderte hinweg ein so wichtiger, zentraler Punkt im Leben, dass man also auch einem Toten diese Hochzeit noch im Tode gewährt hat. Auch aus Angst davor, dass dieser Verstorbene vielleicht wiederkommt, Unruhe stiftet, weil er diesen wichtigsten Moment in seinem Leben nicht erlebt hat. Ist im christlichen Bereich dann natürlich transformiert worden in die Himmelshochzeit der Seele mit dem Bräutigam Christus.
Mädchen und Jungen, Frauen und Männer bekamen immer eine individuelle Totenkrone. Sie war entweder aus Weidenruten oder aus Zweigen gebunden.
Ich nehme an, dass es auch so eine Art Trauerbewältigung war, dass man sich dann halt zusammensetzte, so wie man sich zum Spinnen zusammensetzte. Und innerhalb von den 3 Tagen, wo die Verstorbene oder der Verstorbene aufgebahrt war, zusammen halt eine solche Krone fertigte. Und es wird auch vermutet, dass jeder ein Band stiftete für diese Krone. Also aus jedem Haushalt kam dann ein Seidenband, beziehungsweise kann man anhand der Anzahl der Seidenbänder oft erkennen, wie sozial angesehen dieses Kind im Dorf gewesen ist.
Da standen sie dann, und das bald so zahlreich, dass sie das Missfallen der Geistlichen erregten. Denn die Kirche als Haus Gottes war kein Ort der zur Schaustellung.
Das 19. Jahrhundert hat einen Drang zur Purifizierung. Und das koppelt sich sicher damit, dass wahrscheinlich eben auch soziale Gemeinschaften allmählich zerfallen vor dem Hintergrund der Industrialisierung. Die Leute ziehen in die Stadt, der Zusammenhalt im Dorf wird immer geringer. Hängt sicher auch damit zusammen, dass der protestantische Glaube nicht mehr solche Durchschlagskraft hat, dass die Leute sozusagen ungläubiger werden, die Jungfräulichkeit und die Hochzeit allmählich diesen Stellenwert verlieren, den sie immer hatten. Also das macht sich so sukzessive bemerkbar.
So sind kaum noch Totenkronen aus dieser Zeit erhalten. Doch die, die wie hier in der St. Marienkirche in Bernau noch zu sehen sind, die interessieren die jährlich 10.000 Kirchenbesucher sehr, sagt die ältere Kirchenwartin.
Und die kommen dann und stellen Fragen. Es gibt ein Buch, wir hatten auch einen Flyer dazu. Und da gibt es häufig Interesse. Man findet es ein bisschen eigenartig und davon werden die Menschen ja eigentlich auch angezogen.
Und da stehen sie dann und lesen, wer zur Hochzeit mit dem Herrn diese Krone vor Jahrhunderten auf dem Kopf hatte.
Das ist die Krone Nummer 2 von 1827. Die Totenkrone ist dem Tischlerlehrburschen Friedrich Ludewig Heisler gewidmet. Er wurde am 11.12.1810 geboren und ertrank am 22.07.1827 abends um 5 Uhr mit 16 Jahren und 7 Monaten beim Baden. Er hinterließ eine Mutter und 4 Geschwister.
Der Brauch der Totenkronen. Wer auf Erden nicht mehr heiraten konnte, tut's dann eben im Himmel. Es gibt Friedhöfe, die sind alles andere als ewig. Sie sind einfach keine mehr. Aufgegeben, umgewidmet, neu genutzt. Zum Beispiel als Park. Manchmal behalten diese Orte ihre Würde. Manchmal werden diese Orte schmerzhaft normal. Josephine Janert war im Berliner Anita-Berber-Park. Der war früher mal der neue St. Thomas-Friedhof.
Müll ist immer hier, ja. Jetzt ist es viel mehr Müll als früher. Leute kommen und essen hier und die packen nicht in die, wie sagst du schon, in Mülleimer. Jetzt ist alles auf dem Boden, leider. Ich weiß nicht, wie können die nicht verstehen, dass... Ja, du sitzt da,
die Mülleimer ist in der Nähe und trotzdem bleibt es liegen. Ja. Ne?
Willkommen in Berlin, willkommen im Anita-Berber-Park. Er wurde im Sommer 2017 auf einem ehemaligen evangelischen Friedhof eröffnet. Für den dicht besiedelten Bezirk Neukölln ist der knapp 64.000 Quadratmeter große Park mit seinen 487 Bäumen, den Kinderspielplätzen und Freiflächen für Hunde eine Wohltat.
Komm mal her, Whisky. Also, komm mal her.
20 Vogelarten brüten hier, darunter Rotkehlchen, Nachtigallen und Buntspechte. Auch für Bienen und andere Insekten ist der Park ein Paradies.
Könnte ja ein gutes Miteinander sein, wenn jeder ein bisschen Rücksicht auf den anderen nimmt. Die Hunde haben Rücksicht auf die Radfahrer und umgekehrt, wenn die Radfahrer langsam fahren, dann ist es auch kein Problem. Aber wenn die hier lang zischen wie verrückt, ne? Wenn man was sagt, dann zeigen sie einem Vogel oder sonst was.
Im Anita-Berber-Park kennt man die Frühtrinkerszene und die Spättrinkerszene. Die einen benutzen ihn als Toilette, die anderen für ihre Hobbys.
Da laufen wir hier lang und da sitzen 2 nackig, fesseln sich. Ich gucke, Ist kein Witz. Ich gucke einmal, ich gucke zweimal, ich denke, was machen die da? Und da kommt ein Kind und fragt die Mutti, Mama, was machen die denn da? Naja, da war ich mal schlagfertig und habe dann gesagt, die spielen Cowboy und Indianer.
In den 80er Jahren wurden hier die letzten Toten bestattet. Gräber sieht man heute nicht mehr. Jenseits der schönen alten Platanen am Eingang erstrecken sich Grünflächen. Nach 30 Jahren Ruhezeit wurde der ehemalige Friedhof in einen Park umgestaltet und nach der Berliner Tänzerin Anita Berber benannt. Eigentümer ist nun nicht mehr der evangelische Friedhofsverband Berlin-Stadt-Mitte, sondern der Bund. Er hatte die Fläche für 2 Millionen Euro gekauft und als sogenannte Ausgleichsmaßnahme für die Stadtautobahn A100 zur Verfügung gestellt. Verantwortlich für die Pflege des Anita-Berber-Parks ist die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Deren Sprecherin ist Dorothee Winden.
Wir bemühen uns wirklich mit sehr, sehr hohem Aufwand, den Park sauber zu halten und damit auch auf die Pietätsgefühle der Angehörigen Rücksicht zu nehmen, die dort vor vielen Jahren Angehörige bestattet haben. Wir tun, was wir können.
35.000 Euro steckt die Senatsverwaltung 2019 in die Reinigung des Parks. Sie hat ein Unternehmen beauftragt, zweimal pro Woche die Abfalleimer zu leeren und den Müll in der Nähe aufzusammeln. Alle 2 Wochen oder nach Bedarf wird die Parkfläche gereinigt. Fachleute aus dem Gartenlandschaftsbau kümmern sich außerdem um Pflege und Unterhalt der Grünflächen für weitere 49.000 Euro im Jahr. Nach Meinung des Bezirksamts Neukölln ist das zu wenig. Es müssten insgesamt 235.000 Euro im Jahr aufgewendet werden, schätzt das Grünflächenamt des Bezirks. Viele Spaziergänger stört aber nicht so sehr der Zustand der Bäume. Sie sind genervt von Schnapsflaschen und gebrauchten Einwegspritzen.
Also ich weiß, dass viele Privatpersonen hier auch schon regelmäßig immer wieder Spritzen einsammeln und viele freiwillig hier immer schon von den Eltern auch durchgehen und das halt eben wegräumen, damit die Kinder da halt eben nicht rangehen.
In ganz Berlin kümmern sich Sozialarbeiter um Menschen, die illegal Drogen konsumieren. Der Verein Fixpunkt ist darauf spezialisiert, Abhängige zu beraten und ihre Gesundheit zu fördern. Eine Mitarbeiterin, die namentlich nicht genannt werden will, verweist auf zahlreiche Möglichkeiten, gebrauchte Spritzen sicher zu entsorgen. Allein im Anita-Berber-Park gäbe es 2 Behältnisse für derlei Utensilien.
Die hängen so hoch und haben so eine enge Öffnung, dass auch Kinder zum Beispiel da nicht reinkommen können, so mit den Händen.
Auch einer ihrer Kollegen läuft regelmäßig durch den Park und sammelt gebrauchte Spritzen auf. Ursache dafür, dass Menschen unter freiem Himmel Drogen konsumieren, seien soziale Probleme.
Das ist natürlich bedingt dadurch, dass es immer weniger Räume für Menschen gibt. Und das heißt, diese marginalisierten Menschen, die keinen Wohnraum mehr haben, nutzen natürlich im Prinzip öffentliche Parkanlagen, um Drogen zu konsumieren. Es gibt zu wenig Angebote der Suchthilfe.
Der Evangelische Friedhofsverband Berlin-Stadt-Mitte, früherer Eigentümer des Geländes, ärgert sich über den Zustand des ehemaligen Friedhofs. Geschäftsführer Tillmann Wagner beobachtet zwar, dass die Polizei hin und wieder Süchtige aus dem Anita-Berber-Park vertreibt, doch diese würden dann einfach die Straßenseite wechseln. Sie fixen und trinken auf dem alten Friedhof St. Thomas, der heute noch in Betrieb ist. Viele Süchtige würden sogar die Arbeitszeiten der Friedhofsmitarbeiter kennen und extra dann kommen, wenn sie Dienstschluss haben, sagt Tillmann Wagner. Im Anita-Berber-Park drängeln sich derweil alle Bevölkerungsgruppen, die die Großstadt zu bieten hat. Familien mit Kindern, Rentnerinnen, Jogger, Hundebesitzer, Liebespaare, Radlerinnen, Obdachlose, Drogensüchtige und Menschen, die feiern wollen. Ach ja, Fledermäuse, Habichte und Waldohreulen wurden auch schon gesichtet.
Ein Park, der mal ein Friedhof war. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wenn es zu Ende geht, wenn Abschied genommen wird, dann gehört die Todesanzeige in der Tageszeitung dazu. Gerne mit einem berührenden, anrührenden Spruch, zum Beispiel: Am Ende der Zeit beginnt die Ewigkeit. Geht aber auch ganz anders. Todesanzeigen sind manchmal auch Ort des Protestes, auch des politischen Protestes. Kirsten Dietrich über Trauer, die zur Anklage wird.
Wir trauern um unseren Mitstreiter, gestorben 3 Tage, bevor er nach langer Obdach- und Wohnungslosigkeit endlich in seine Wohnung hätte einziehen können.
Peter Truhe, ich kannte ihn schon seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Er war ein sehr politischer Mensch, auch wenn er manchmal einfach durch Alkohol zu war oder eben durch die schwierigen Lebensumstände als Obdachloser eingeschränkt war in seinen Möglichkeiten. Und wir hatten mit Solidarität und Möglichkeiten und Kontakten, die wir hatten, ihm eine Wohnung organisiert. Und nun ist er 3 Tage vorher gestorben an Entkräftung, würde ich mal sagen. Und den gesundheitlichen Auswirkungen, die Obdachlosigkeit für Menschen hat, schon mit 59 Jahren gestorben.
Joachim Baloschki, Sprecher des Aktionsbündnis Menschenrecht auf Wohnen in Bremen.
Da waren wir traurig. Und da haben wir gesagt, wir machen eine Traueranzeige. Das ist erstmal eine ganz normale Traueranzeige. Und was ich gut fand an uns, dass wir in den Mittelpunkt erstmal gestellt haben, ihn selber mit einem Zitat.
Ich lebe vom Pfandgeld. Ich will niemanden anbetteln. Weder den Staat noch die Menschen auf der Straße. Alles, was ich will, ist eine kleine Gartenlaube, in der ich mich einquartieren und in Ruhe leben kann.
Aber wir haben noch einen Kommasatz angefügt. Dieses Aktionsbündnis Menschenrecht auf Wohnen ist traurig und Peter in guter Erinnerung behaltend und weiterkämpfend für bezahlbaren, leistbaren Wohnraum für alle. Und dann kommt noch ein ganz kleiner Nachsatz.
Was ist das für ein Land, wo Geld mehr gilt als das Menschenrecht auf Wohnung?
Der hätte eigentlich noch ein tolles, spannendes Leben führen können, gemeinsam mit uns und anderen. Deswegen haben wir auch den Hinweis gegeben auf diesen Widerspruch in unserem Land, dass Geld alles möglich macht, aber das Menschenrecht, nämlich das Menschenrecht auf Wohnen, ich will nicht sagen mit Füßen getreten wird, aber zumindest nicht erfüllt wird für viele Menschen in unseren Städten.
Wir haben dieses häufigere Auftauchen der Traueranzeigen als Protestmittel in den letzten Jahrzehnten, in dem zunehmend über Sterben, Tod und Trauer offener geredet wird.
Norbert Fischer forscht als Kulturanthropologe an der Universität Hamburg. Er fragt danach, wie Menschen mit Tod und Vergänglichkeit umgehen.
Das ist eher eine Protestform, die in der realen, in der physischen Welt auftaucht, weil man hier mit ganz einfachen formalen Mitteln eine ganz klare Botschaft senden kann. Wir drohen etwas zu verlieren oder wir haben schon etwas verloren.
In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Vorsorgeprinzip.
Wir wollten einen Sarg tragen, indem wir die Unterschriften der Bundeskanzlei überreichen. Und die Todesanzeige und auch ein Grabstein, das kam eigentlich dann erst später hinzu, damit man ein gutes Bild hat, auch für die Medien. Bei der Todesanzeige kann man hinschreiben, um was geht es genau, also um wen trauern wir. Und eigentlich dasselbe auch beim Grabstein.
Man sei nicht gegen neue Technologie, fürchte aber um ein wichtiges Mittel des Umweltschutzes. Weil der 5G-Mobilfunkausbau dieses Prinzip der Gefahrenvorsorge im Umweltrecht gefährde, zog Urs Arnold mit Mitstreitern von der Schweizer Kampagnenorganisation Campax vor das Regierungsgebäude in Bern.
Viel zu früh wurdest du von Mobilfunkbranche und Bundesrat aus dem Leben gerufen. Es vermissen dich über 8200 Menschen.
Wir wollten mit der Aktion die Trauer eigentlich in den Vordergrund stellen, weil eigentlich wurden da schon sehr viele Fakten geschaffen. Und jetzt ich persönlich glaube nicht, dass man da noch viel machen kann. Vielleicht nicht nur Trauer, sondern auch wie eine Art Mahnwache.
Die erste Emotion und was ja auch vielleicht als politisches Mittel oder als eine politische Strategie auch dahinter stecken kann, sich der Todesmetapher zu bedienen, ist wahrscheinlich erstmal Angst. Angst vor einem unwiederbringlichen Verlust. Angst vor einem nicht wissen, was da kommt, auch eine Zukunftsangst. Und ich glaube, dass schon ja, mit dem Tod bestimmte Formen von Ängsten halt fast notwendigerweise verbunden sind.
Der Politologe Carlos Becker forscht an der Universität Frankfurt zu politischem Protest.
Es gibt aber vielleicht auch noch ein Gefühl, was mit dem Tod, gerade wenn er als politisches Protestmittel eingesetzt wird oder als eine Protestkategorie, dann finde ich oft, dass der Tod mit einem Gefühl von Ohnmacht oder Fatalismus auch verbunden ist. Auch eine Form von Ohnmachtsgefühl.
Von meiner Erfahrung her glaube ich schon, das wird erst eingesetzt, wenn den Aktivisten das betreffende Thema wirklich sehr wichtig ist.
Wenn man berührt ist, dann wird man aktiv.
Es ist der große Vorteil, aber auch die große Gefahr der Traueranzeigen, dass sie mit einer hohen emotionalen Dynamik verbunden ist und deswegen in der Regel auch eine hohe emotionale Wirkung erzielt.
Das funktioniert, weil es irgendwie für alle so eine Allgemeinverbindlichkeit hat als Bedrohungsszenario. Und ich glaube, dass der Verweis auf Todessymboliken immer eine Form von Endgültigkeit assoziiert, die irgendwie auch eine weitere Argumentation schwierig macht. Also es ist sozusagen buchstäblich das letzte Argument auf den Tod sich zu beziehen.
Fassungslos trauern wir um 1549 Menschen, gestorben im Mittelmeer, und die ungezählten Namenlosen, grausam ertrunken auf der Flucht vor Verfolgung, Gewalt und Perspektivlosigkeit, wegen unterlassener Hilfeleistung, Gleichgültigkeit, Unbarmherzigkeit und Gier.
Es gibt für die toten Flüchtlinge im Mittelmeer nur ganz wenige Orte an den Küsten, wo reale Objekte der Trauer aufgestellt werden können, wo es reale Friedhöfe, reale Grabsteine gibt. Deswegen halte ich es für legitim, im öffentlichen Raum der Medien um diese verstorbenen Bootsflüchtlinge zu trauern.
Die Traueranzeigen entwickelten sich im 18. Jahrhundert mit den Zeitungen. Früher standen sie im Wirtschaftsteil und waren Informationen darüber, welcher Geschäftsinhaber gestorben war und wie er seine Geschäfte weiterführt. Die Trauer kam erst später dazu. Heute stehen die Zeitungen vor Herausforderungen, von denen noch nicht klar ist, wie sie die überstehen werden. Die Traueranzeigen aber blühen, in den sozialen Netzwerken und auch im echten Leben, als prägnanteste Banner bei jeder Demo.
Die Traueranzeige als politische Botschaft in unserem Podcast. Mehr von Deutschlandfunk Kultur und der Sendung Religionen in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich empfehle auch gerne die Website deutschlandfunkkultur.de/religionen. Vielen Dank fürs Zuhören.